Herzlich willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Für Sie heute im Mikro Klaus Scharke und Alexandra Sirögin. Vegan Leben ist das Thema unserer Sendung und unsere Gäste stellen sich Ihnen selbst vor.
Okay, mein Name ist Johanna Leng, ich arbeite ehrenamtlich für die Albert-Schweitzer-Stiftung hier in Kassel mit der aktiven Gruppe.
Mein Name ist Ira Belzer. Ich habe lange im Tierschutz gearbeitet, hauptamtlich, und arbeite mittlerweile bei Menschen für Tierrechte Baden-Württemberg und auch hauptamtlich.
Ja, okay, bis hierher. Erstmal ganz herzlichen Dank für die kurze Vorstellung. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer eine Idee davon bekommen, was das sein könnte, veganes Leben, würde ich bitte euch bitten, mal ein bisschen diesen veganen Kosmos aufzuspannen, damit man eine Idee davon bekommt, worüber wir im Weiteren dann reden.
Okay, also veganes Leben hat ja für jeden auch eine andere Bedeutung. Einmal gibt es den Tierrechtsgedanken, weswegen man vegan lebt. Dann gibt es aber auch Menschen, die leben vegan aus gesundheitlichen Gründen, weil es viele sagen, dass es halt gesünder ist. Und dann gibt es noch den Lifestyle, würde ich sagen, veganes Leben, der so mit Attila Hildmann aufgekommen ist.
Und im Prinzip ist so der, gerade auch so der ethische Ansatz, ist tatsächlich so der pathozentrische Ansatz. Das heißt, man betrachtet die Leidensfähigkeit von Lebewesen. Das bedeutet, es endet nicht beim Menschen, sondern man sieht, man weiß mittlerweile, dass Tiere leidensfähig sind, dass Tiere ein komplexes, also viele Tiere sehr komplexe Nervensysteme haben und dass sie in der Lage sind, viele Emotionen zu haben, die Menschen auch haben. Und dementsprechend ist quasi der pathozentrische Ansatz, heißt, wir können nicht uns Rechte einräumen und leidensfähigen Lebewesen nicht. Also leidensfähige Lebewesen müssen Berücksichtigung finden.
Okay, das hat's ja, da kann man ja einen ganz alten Vertreter der Abstammungslehre sozusagen zitieren. Das haben wir in einem Stadtzeit-Interview, hast du das schon mal gemacht, Ira? Und zwar Charles Darwin, der sagte, die Tiere empfinden wie der Mensch Freude und Schmerz, Glück und Unglück. Sie werden durch dieselben Gemütsbewegungen betroffen wie wir. Also ist das so ein Leitmotiv dann, was diesen Ansatz angeht?
Also ja, ganz bestimmt. Also natürlich lässt sich das wieder nicht für alle Veganer sagen, wie Johanna das schon erklärt hat. Also gibt es ja sehr unterschiedliche Ansätze. Aber im Prinzip ist es der Tierrechtsgedanke, dass wir halt irgendwie sagen, Tiere sind in der Lage, sehr ähnliche Emotionen zu fühlen. Das ist auch mittlerweile wirklich auch schon wirklich belegt. Also dass alles, woran wir denken, wenn wir sagen, wir haben Menschenrechte, also wenn man irgendwie sagt, wir haben Ich-Bewusstsein, wir erkennen uns im Spiegel, wir sind in der Lage, empathisch zu sein, wir können trauern, wir haben soziale Bindungen, wir haben Familie, wir haben Freunde, wir erkennen uns wieder, wir haben eine Sprache, wir haben eine Währung. All das findet sich auch im Tierreich. Also es ist wirklich ganz unglaublich. Da gibt es auch ein wunderschönes Buch zu, Persönlichkeitsrechte für Tiere von Carsten Brensing. Das ist ein Meeresbiologe, der genau diese Dinge gegenüberstellt und der dann wirklich auch berichtet aus dem Tierreich, dass wir haben kein Alleinstellungsmerkmal. Also wir sind nicht die Krone der Schöpfung, das ist einfach so. Und dementsprechend, und das Mensch-Tier-Verhältnis ist ein Herrschaft-Sklaven-Verhältnis, ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Und da muss sich einfach ganz dringend was ändern, weil das, die Tiere haben einfach keine Lobby und das also ist unethisch, so weiterzumachen.
Zur Krone der Schöpfung fällt mir gerade ein, dass wir am 3. Dezember eine Veranstaltung hier in Kassel organisiert hatten zum Thema gutes Leben, Buen Vivir, also ein Ansatz, der aus den indigenen Weltsichten Lateinamerikas resultiert. Und da hatten wir Alberto Acosta hier, also ist einer der prominentesten Fürsprecher für dieses Konzept. Und der sagte, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, sondern wir sind die Krone mittlerweile der Erschöpfung. Ja, ja, also das war so ein Ansatz, der auch, sage ich mal, in diese Richtung vielleicht deutet. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt und das so annimmt, was würde das denn konkret bedeuten für ein Leben in unserer Gesellschaft, die ja sehr stark auf Fleischkonsum, was ja viel mit Wohlstand zu tun hat und ne, also mit solchen Dingen, was würde das denn aus eurer Perspektive konkret bedeuten, wenn man sich in diese Richtung als Gesellschaft würde weiterentwickeln wollen?
Also wir würden jetzt an der Gesellschaft ja nicht großartig ändern. Also wir würden immer noch in der Demokratie leben, immer noch in der sozialen Marktwirtschaft. Das würde ja davon alles gar nicht betroffen. Wir würden halt keine Tiere mehr essen oder nutzen für irgendetwas. Und wir hätten natürlich einige Probleme weniger. Unserer Umwelt würde es besser gehen. Und wir würden alle satt auf diesem Planeten. Also Tatsache ist, wenn wir uns alle vegan ernähren, dann können wir noch mal so viele werden, wie wir schon sind, und wir werden trotzdem alle satt. Also wir haben ja wirklich auch ein Problem gerade. Also die ganzen Flüchtlinge kommen ja hierher, weil es denen halt sehr viel schlechter geht als uns. Und das hat auch damit zu tun, dass wir in der Landwirtschaft bauen wir in Ländern Soja an, was unsere Tiere zu essen kriegen, und wir essen die Tiere und die verhungern. Ne? Also es ist auch ein Menschenrechtsthema, würde ich sagen. Aber du hast ja gefragt, was würde sich ändern? Es würde sich ändern, dass wir im Supermarkt halt kein Fleisch mehr haben, keine tierischen Produkte. Wir würden kein Leder mehr tragen und keine Wolle und kein Daunen. Aber ansonsten würden wir eigentlich keinen großen Unterschied merken, weil ich lebe ja in dieser Gesellschaft als Veganerin. Ich würde mal sagen, mir geht es so gut wie jedem anderen auch.
Ich denke, was sich konkret verändern müsste, wäre tatsächlich die Gesetzgebung. Also aktuell ist es so, dass zwischen Personen und zwischen Sachen unterschieden wird. Und diese Unterscheidung berücksichtigt Tiere nicht. Das bedeutet, eigentlich müsste da irgendeine Form von Berücksichtigung auch wirklich auch im Grundgesetz, also die Würde des Tieres zum Beispiel, aufgenommen werden. Tierschutz ist Staatsziel seit 2002, abgesichert durch Artikel 20a. Aber es gibt unglaublich viele, Gesetzeswidrigkeiten, die einfach nicht geahndet werden, und da muss auch weit mehr passieren. Aber halt eben so, also ich würde mich total freuen, wenn ich irgendwann mal im Rentenalter bin und ich guck so zurück, was ist passiert, und dann ist im Grundgesetz die Würde der Kreatur verankert oder die Würde des Tieres verankert. Das würde mich sehr glücklich machen. Das wäre eine ganz konkrete Änderung, die ich mir wünschen würde.
Der genaue Wortlaut zurzeit ist ja, Tiere sind wie Sachen zu behandeln. Das ist das
genau.
Gesetz.
Und,
Das Gesetz müsste sich eigentlich ändern, ja.
Ja, wir brauchen da wirklich neue einfach Gesetze. Im Grundgesetz irgendwie muss die Würde des Tieres festgelegt werden. Und das ist quasi das, was Tierrechtler sich wünschen. Also wirklich, dass es grundlegende Rechte gibt für Tiere, die festlegen, dass ihre fundamentalen Interessen vertreten werden.
Und wenn man, Johanna, du hast gerade gesagt, dass das... dass du ja in dieser Gesellschaft als Veganerin lebst, was ja auch geht, was ja gar nicht so schwierig ist. Vielleicht von euch beiden mal so ein Rückblick darauf, wie seid denn ihr dahin gekommen?
Also bei mir war das halt so, dass das eine reine Gefühlsentscheidung war. Also ich wusste diese ganz schlimmen Sachen, die wusste ich eigentlich gar nicht. Also seit ich 19 bin ich Vegetarierin, und irgendwann mal habe ich so das Gefühl bekommen, mal mit der Milch, das kann ja irgendwie nicht stimmen, mit den Eiern und so, da stimmt ja was nicht. Und habe das dann einfach nur so aus dem Gefühl heraus gemacht. Und später dann, irgendwie ein Jahr später, habe ich dann diese ganzen Videos mir mal angeguckt und habe echt einen richtigen Schock bekommen. Ne? Also wie die Tiere aber auch behandelt werden. Und man kann ja jetzt, weiß nicht, Earthlings gucken oder so. Und danach, also ich bin dann fix und fertig. Es gibt Leute, die können sich das angucken und denen macht das gar nichts. Aber so bin ich zum Veganismus gekommen.
Earthlings, was?
Earthlings, das ist frei, also das kann sich jeder im Internet angucken. Also wie Erdlinge auf Englisch, earthlings.de.
Okay.
Ja, und ich bin da hingekommen, also ich bin auf dem Dorf groß geworden mit Eltern, die nicht so ganz konventionell waren, und wir hatten ziemlich viele Tiere, und da rundherum war halt so kleine Landwirtschaften irgendwie so auf dem Dorf, und rundherum wurden halt dann immer so die Tiere noch auf dem Hof geschlachtet, und mein Nachbar hat mich immer gerufen, weil ich mich immer so gefreut habe über die kleinen Schweinchen und irgendwie so über die kleinen Kälber, und den immer streicheln wollte irgendwie, und dann habe ich die Tiere so rumgeschleppt, so gestreichelt, habe den Namen gegeben, war so völlig so in meiner eigenen Welt, und genau diese Tiere sind dann halt immer später geschlachtet worden, und ich hab das halt dann gesehen, habe die Todesschreie gehört, habe dann diese ausblutenden Tierhälften irgendwie auf dem Hof gegenüber gesehen, und daraufhin habe ich einfach aufgehört, Fleisch zu essen, schon als Kind. Meine Eltern haben mich auch gelassen, und bin aber erst vegan geworden, als ich angefangen habe, im Tierschutz zu arbeiten, und mir dann wirklich klar geworden ist, was hinter Milchkonsum steckt, was hinter Eiern steckt, irgendwie, dass das Tiere genauso quält, dass man nicht als Vegetarier sagen kann, ich bin nicht für Tierleid verantwortlich, aber das war mir alles nicht bewusst vorher. Und ich hatte meine ersten Rechercheaufträge in dem Tierschutzverein, war halt tatsächlich, dass ich über Eier und über Milch recherchiere. Und da bin ich relativ schnell vegan drüber
geworden. Und kannst du das mal für unsere Hörerinnen und Hörer mal kurz klar machen, also was das eigentlich heißt? Weil, also was steht dahinter, wenn du so eine Recherche gemacht hast, und was sind die Erkenntnisse, zu denen du da gekommen bist?
Ja, ich kann ja was zu Milch sagen. Also Milch, das ist natürlich Muttermilch für das Kälbchen eigentlich. Also die Kuh produziert ja für das Kälbchen die Milch. Und es ist halt so, dass das sind mittlerweile hochgezüchtete Muttertiere. Und die müssen einmal im Jahr besamt werden, damit die überhaupt Milch geben. Und das Kälbchen wird auch direkt nach der Geburt der Mutter entrissen. Die Milch kriegen wir und das Kälbchen wird geschlachtet und wird halt zu Kalbsfleisch. Also im Prinzip, wenn man Milch trinkt, nimmt man in Kauf, dass die Kälber ermordet werden. So würde ich das mal sagen. Ja. Und es ist schon so, dass ganz früher wohl mal so gewesen sein kann, dass die Kuh theoretisch ist es möglich, dass die Kuh ihr Kind stillt und wir gleichzeitig ein bisschen Milch abkriegen. Das ist aber wirtschaftlich überhaupt nicht interessant für die Industrie. Weil so kommt nicht genug Milch beisammen, dass man das wirklich vermarkten könnte.
Also ich habe dann noch eine kleine Ergänzung. Und zwar ist es so, dass die tatsächlich furchtbar leiden. Also Mutter, Kuh und Kalb. Also die haben wirklich normalerweise, natürlicherweise eine ganz enge Bindung. Und die schreien ganz schlimm nacheinander. Und die Kälber kriegen auch sowas, man kann das wirklich übersetzen mit einer psychischen Erkrankung. Die fangen an, sich gegenseitig zu besaugen zum Beispiel. Also weil denen halt einfach die Mutter fehlt. Das ist einfach so. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Studien zu irgendwie. Ist tatsächlich sogar traurigerweise in der Biohaltung sogar noch schlimmer, weil die da noch länger zusammen sind. Also desto länger die zusammen sind, desto schlimmer wird das für die. Dann ist es so, was ein weiteres wirklich schlimmes Problem auch ist, dass die werden ja regelmäßig besamt, wie Johanna schon gesagt hat, einmal im Jahr irgendwie, müssen dann auch ständig irgendwie ihre Babys kriegen und werden aber auch sehr regelmäßig geschlachtet. Also die, normalerweise kann eine Kuh 15 bis 20 Jahre alt werden, die werden nicht alt in der Massentierhaltung und teilweise sind die halt auch noch trächtig, während die geschlachtet werden. Da gibt es auch keine Schwangerschaftstests oder so. Es wäre wirklich nicht teuer, aber es wird halt einfach nicht gemacht, weil es nicht lukrativ ist. Und da sterben dann die Föten ganz elendig quasi und ersticken im Mutterleib irgendwie. Und die weiblichen Tiere werden tatsächlich auch häufig, sind es dann die nächsten Milchkühe. Und die männlichen Tiere, die gehen dann in die Schlachtung, die sind Ausschuss. Also die Kühe sind entweder gezüchtet auf Fleischleistung oder auf Milchleistung. Und die Bullenkälber aus der Linie der Milchleistung, die setzen einfach nicht so Fleisch an. Das heißt, die sind Ausschussware, die werden dann wirklich auch in tagelangen Transporten durch die Gegend gekarrt, irgendwie für die gibt es einen wahnsinnig günstigen Schlachtpreis und das ist Ausschuss. Also das ist quasi, das ist der Preis. So. Und die Kühe sind, weiß man ja von Frauen, denn die stillen irgendwie so, das zehrt auch aus. Und wenn man eine Kuh irgendwie permanent Milch geben muss, das ist wie, als würde die Marathon laufen am laufenden Band. Also obwohl die wirklich krasses Futter kriegen, die kriegen wirklich ein richtiges Kraftfutter, was die richtig aufpäppelt, sind die trotzdem komplett ausgemergelt. Und dementsprechend früh werden die auch geschlachtet, weil das einfach der Körper nicht mitmacht. Und bei Eiern ist das so, dass die männlichen Küken geschreddert werden. Das sind in Deutschland ungefähr 50 Millionen im Jahr. Also weil die auch da sind, die entweder gezüchtet auf Fleischleistung oder auf Eierleistung. Und die männlichen Tiere aus der Legelinie sozusagen, die sind auch wieder Ausschuss. Das betrifft 50 Millionen Tiere. Und die werden dann als Eintagsküken, werden die entweder gemust oder geschreddert.
Okay. Bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank für die Infos. Wir machen eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor.
Herzlich willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute ist vegan leben. Und die Frage ist, wie kann ich denn anfangen, vegan zu leben, wenn ich mich in diese Richtung entwickeln möchte?
Also zum einen hat da die Albert-Schweitzer-Stiftung ein Projekt, das heißt die Vegan Taste Week. Da kann man sich im Internet für anmelden, bekommt dann Rezepte zugeschickt. Was man aber auch einfach machen kann, ist halt zum Beispiel sich zu überlegen, was man am ehesten verzichten könnte. Also vielleicht die Milch in Kaffee, dann kauft man sich halt einfach mal Sojamilch, probiert das aus. So, also ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, von heute auf morgen vegan zu werden, sondern eher so Stück für Stück. Also dass man sagt zum Beispiel, okay, ich lasse jetzt mal den Käse weg, kaufe mir dafür was anderes im Supermarkt oder ich probiere mal die Milchprodukte. Also es gibt ja Sojamilch, es gibt Haselnussmilch, Mandelmilch, Hafermilch. Da muss man sich halt mal so ein bisschen durchprobieren. was man so am liebsten mag. Und dann könnte man halt zum Beispiel damit anfangen, dass man sagt, okay, ich verzichte jetzt mal auf Milch. Probier das mal aus.
Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man, ich glaube, wenn man sich selber mit Maximalforderungen überrennt, so, das ist ja, gilt ja nicht nur für Veganismus, sondern generell, neigt man schneller dazu aufzugeben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man den Prozess anerkennt. Also, dass man weiß, wohin man irgendwann mal will. Mhm. Und das endet ja auch nicht. Also, ich meine, Johanna und ich leben beide vegan irgendwie und ich weiß trotzdem irgendwie, ich will mehr und mehr noch auf Palmöl verzichten. Mir ist ja auch so. Irgendwie, es gibt immer noch mehr Produkte irgendwie so. Ich weiß, ich will irgendwie, kaufe ab und an nochmal Sachen, die nicht Fairtrade sind, so Kaffee oder so, will ich auch von weg. Und so, es endet ja nicht. Also, es ist ja quasi, ist ja ein moralischer Anspruch, den man vielleicht so an sich selber hat und wo man immer schrittchenweise weitergeht irgendwie. Mhm. Und wo man einfach nicht aufhört, sondern einfach den Prozess begrüßt und der Weg ist das Ziel. So.
Mhm. Was man natürlich auch machen kann, jeden ersten Sonntag in Kassel gibt es einen veganen Stammtisch im Abesina. Also ist für alle offen. Das Einzige ist, dass halt an diesem Abend dann nur vegan gegessen wird. Aber da kommen oft Leute, die selber gar keine Veganer sind oder sich einfach mal informieren möchten oder so, ne? Und die sind immer herzlich willkommen. Jeden ersten Sonntag um 18 Uhr im Abesina.
Wo ist das Abesina?
Das ist am Stern. Schumacherstraße.
Okay. Jetzt, ich habe jetzt in deinem Beitrag gerade, Johanna, mehrfach gehört, man könnte ja anfangen, darauf zu verzichten, das, ne? Oder und so weiter. Also Verzicht heißt, also das ist ja so eine, ich sag mal, wir reden ja hier auch über Klischees, ne? Wenn man über veganes Leben redet, ne? Und ist das eins für euch, die ihr das jetzt praktiziert, ist das so ein Klischee, dass veganes Leben gleich Verzicht ist?
Ich kann das natürlich immer nur persönlich beantworten. Also ich persönlich habe das Gefühl, ich verzichte auf gar nichts. Also ich hab keinen Japp auf Käse oder Milch oder sowas, ne? Aber es kann ja jedem anders gehen, sage ich mal. Und ich persönlich habe nicht das Gefühl, auf irgendwas verzichten zu müssen, weil es ja für alles eigentlich gute Alternativen gibt.
Ich hatte am Anfang das Gefühl, auf was verzichten zu müssen. Also mir ist der Verzicht auf Käse oder Milchprodukte schon auch schwer gefallen. Und es ist so ein typisches Klischee. Also es gibt aber auch noch andere Klischees. Also erstmal ist es jetzt so, ich fühle mich jetzt nicht mehr, als würde ich auf irgendwas verzichten. Also es ist ja wie alle Gewohnheiten, auch Essgewohnheiten. Das ist ja für, ne, wenn man es eine Zeit lang gemacht hat, ist es normal. Und für mich ist es jetzt auch einfach kein Lebensmittel mehr. Also ich habe das, für mich ist das mit Tierleid jetzt verknüpft, die Lebensmittel in Anführungszeichen. Und ich kann die jetzt auch gar nicht mehr essen. Aber es war am Anfang schon schwieriger. Und so typische Klischees sind auch noch irgendwie, dass es zu teuer ist zum Beispiel. Das wäre es, wenn man jetzt lauter Ersatzprodukte kaufen würde. Also wenn ich jetzt sagen würde, jede Wurst kaufe ich jetzt als Veggie-Wurst, jeden Käse kaufe ich jetzt als Veggie-Käse irgendwie so, dann wäre es natürlich teuer, aber so generell ist vegan auch überhaupt nicht teuer. Also im Gegenteil. Und es ist ganz bunt und abwechslungsreich und man kann unglaublich leckere Sachen machen. Und ich habe relativ spät erst angefangen, kochen zu lernen und vegetarisch am Anfang und habe da ganz langweilig eigentlich gekocht. Und ab dem Moment, wo ich vegan geworden bin, ist es immer bunter geworden und immer mehr Rezepte und so. Und ein weiteres typisches Klischee ist auch noch, das hört man ganz, ganz häufig, Veganer essen ja so viel Soja. Das ist ja so ein Umweltkiller. Und da hängen sich wirklich viele Leute auch dran auf. Und da muss man sagen, das stimmt gar nicht. Also klar, wir essen Soja, aber das meiste Soja findet wirklich den Umweg übers Tier. Also Tiere essen weit mehr Soja und dann später werden dann die Tiere gegessen. Das heißt, mit jedem Stück Fleisch, was man isst, isst man mehr Soja als wir.
Und also du hast es gerade davon gesprochen, dass so ja letztendlich dein Speiseplan bunter geworden ist, ne? Also das heißt, wenn man sich jetzt quasi auf die vegane Reise in Anführungszeichen einlässt, ist es dann so, dass einem auch neue Dinge begegnen, die einem sozusagen als Normalessendem eigentlich verschlossen bleiben oder verwehrt bleiben?
Ich glaube, wenn man jetzt so jemand ist, der gerne kocht, dann bestimmt. Also ich bin jetzt nicht so der Koch, aber es gibt ja Leute, die sehr gerne kochen. Und ich glaube, da gibt es halt wirklich Sachen, die man dann ausprobiert, die man wahrscheinlich nie ausprobiert hätte, wäre man nicht Veganer geworden. Also bestimmt. Weil es gibt mittlerweile so viele vegane Rezepte, Kochbücher und da sind einfach Rezepte drin, die man nicht kocht, wenn man mit Milch, Käse, Fleisch kocht, würde ich sagen. Und dadurch lernt man schon neue Dinge kennen. Das glaube ich, ja.
Ja, ich finde es ganz klar, dass es den Horizont erweitert.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und Könnt ihr mal ein paar Beispiele machen? Also Ira, du hast ja erzählt, dass du angefangen hast zu kochen, also damit man einfach mal, mal was hört und ein Gefühl dafür bekommt, was das für eine Palette ist von Lebensmitteln.
Also jetzt als ganz einfaches warmes Gericht wäre natürlich Ofengemüse oder eine Gemüsepfanne, vielleicht noch mit ein bisschen Tofu drin, Nudeln dazu oder Kartoffeln, je nachdem, was man möchte. Das sind so die einfachen Basics, was man immer machen kann. Salat. Also sind auch, ich glaube, dass die Idee ist immer so, dass viele denken, die nicht vegan sind, dass wir Sachen essen, die andere nicht essen. Aber ihr alle esst vegan, ne? Also Nudeln mit Tomatensauce ist vegan, erstmal so, ne? Wenn es jetzt keine Eiernudeln sind. Meistens sind es ja Hartweizen-Kriesnudeln, also im Supermarkt jetzt meistens. Also von daher, man muss von der Idee erstmal wegkommen, dass man dann außergewöhnlich essen würde, weil viele Sachen sind halt einfach schon vegan, ne? Wie Obst und Gemüse und ja.
Und ansonsten denke ich, also ich koche sehr viel mit Hülsenfrüchten. Also und da kann man unglaublich viel machen. Leckere Curries irgendwie und Süßkartoffeln, den mache ich auch viel. Also so, ich kaufe ganz anders ein als früher. Mhm. Ich kaufe ganz anders ein, ich koche ganz anders, ich bewerte Lebensmittel ganz anders irgendwie. Mir ist es wichtig, dass es frisch ist, dass es knackig ist irgendwie so. Ich lege viel mehr Wert auf Frische als früher. Habe eine viel größere Abneigung gegen Fertigprodukte und gegen Zusatzstoffe und so. Und ich merke, dass mir das auch gut tut. Also ich lasse auch regelmäßig meine Blutwerte checken irgendwie, um zu gucken, ist das alles super und ist das alles super. Also
das Einzige, was man wirklich machen muss, ist Vitamin B12 zuführen als Veganer. Stimmt, ja. Also das ist so das Einzige, was man nicht aus der Nahrung bekommt.
Und das ist auch so ein typisches Klischee irgendwie so, dass man halt, dass man irgendwie sagt, naja gut, aber Fleischesser brauchen das ja nicht. Das heißt, Fleischessen muss ja besser sein, weil da ist ja das B12 drin, aber das ist tatsächlich nicht mehr so. Also es wird den Tieren auch zugefüttert.
Und sag mal ganz kurz, B12, für was ist das gut? Also stoffwechselmäßig?
Das Nervensystem hauptsächlich.
Also wenn man zu wenig Vitamin B12 hat, dann merkt man, dass so die ersten Symptome sind halt Müdigkeit, dass man sehr schlapp ist. Haben übrigens auch viele Fleischesser Vitamin B12-Mangel. Also wenn man sich müde und schlapp fühlt, dann sollte man das auf jeden Fall mal kontrollieren lassen.
Ja. Ja. Hat aber auch kann viele so ganz diffuse Symptome hervorrufen, auch Depressionen, Muskelzittern und so. Also generell ganz gut, irgendwie seinen B12-Spiegel irgendwie im Blick zu behalten.
Okay, also was ist denn vegan jetzt? Gesund oder ungesund?
Für mich ist es sehr gesund. Ich glaube, das ist immer eine Sache, wie man isst. Ne? Also wenn ich jetzt nur Fertigprodukte esse, irgendwie ist es natürlich ungesund. So, aber habe ich einen bunten, abwechslungsreichen Speiseplan, achte ich auf Proteine und so, man kann das alles pflanzlich auch zu sich nehmen, ist es total gesund. Also ich war noch nie so gesund wie im Moment.
Attila Hildmann sagt ja, das ist die Quelle der Jugend.
Ja, vielleicht.
Wollen wir sagen, Johanna ist 41. Über das Radio sieht man das nicht, aber Johanna wird immer mindestens 10 Jahre jünger geschätzt. Oh. So, das ist wirklich wie ein Jungbrunnen.
Okay. Also ich glaube, man kann sich als Veganer wie in jeder anderen Ernährungsform gesund oder ungesund ernähren. Wenn man natürlich nur Pommes mit Ketchup isst, dann wird das auch nichts vegan. Aber ich würde sagen, wenn man sich vernünftig ernährt, ist vegane Ernährung gesünder als die andere Ernährung. Weil man weiß einfach mittlerweile, dass manche Krankheiten halt davon kommen, dass wir so viel Fleisch und Milchprodukte essen. Also viele Krebsarten gibt es in Ländern, wo kein Fleisch und kein Käse konsumiert wird, nicht. Also die China-Studie, die hat das ja bewiesen einfach, dass es manche Zivilisationskranken dadurch entstanden sind, dass wir, also dieser Überfluss, ne, vor allen Dingen.
Sag mal, was für eine Studie?
Die China-Study, hast du noch nicht von gehört?
Nein, nein. Bitte erklär es unseren
ist halt,
Leuten.
Also ich würde mal sagen, das ist so die größte Ernährungsstudie zu dem Thema, die je gemacht wurde. Und zwar hat man da, ist in die Länder gefahren, wo halt vegetarisch sich die Menschen ernähren und hat dann Studien gemacht zu den Krankheiten. Also was für Krankheiten haben die da und was haben wir hier? Weil es gibt ja jetzt, man kann ja jetzt niemanden, also ne, wir haben ja jetzt relativ neu angefangen, uns vegan zu ernähren. Von daher, die Langzeitstudien können wir eigentlich nur machen, indem wir in Länder fahren, wo die das eh machen. Ne? Zum Beispiel in China essen die Leute auf dem Land tendenziell Gemüse und Reis. Und
Tofu.
So. Und da hat man halt herausgefunden, dass diese Menschen manche Krankheiten überhaupt nicht haben. Manche Krebsarten. Die tauchen da nicht auf. Das heißt, die Vermutung liegt relativ nah, dass das mit unserer Ernährung zusammenhängt. Weil die Chinesen, die in der Stadt wohnen, die haben sie wieder. Und in der Stadt gibt's Fleisch und so weiter. Ja.
Und es ist auch... ja, mittlerweile gibt es halt auch irgendwie so auch Ärztevereinigungen und irgendwie so Gesundheitsorganisationen und so, die ganz klar die Zivilisationskrankheiten, insbesondere von rotem Fleisch, aber auch von Milch zum Beispiel, also klar aufzeigen.
Okay, bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank. Wir machen nochmal eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Ja, willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute veganes Leben. Wir haben jetzt schon so verschiedene Aspekte gehört, gerade mal so wirklich ganz konkret, also wo, was für Produkte, was, wie kann das funktionieren? Jetzt hat das Thema natürlich auch noch eine ökologische und eine soziale Dimension. Also ihr habt das ja vorhin schon anklingen lassen. Also so, warum kommen jetzt gerade in diesen Zeiten so viele Leute zu uns? Ne? Weil es in den Heimatländern irgendwie so schwierig ist, weil die Mangelsituationen da sind und so weiter und es keine Perspektiven gibt. Also versucht vielleicht das mal zusammenzufassen, was euch da bewegt in diesem Bereich, was dieses Thema im sage ich mal, im lokalen und regionalen Kontext angeht und dann vielleicht auch, wenn man es noch mal ein bisschen größer aufmacht.
Also es ist so, dass im Prinzip unglaubliche Kosten entstehen, die allerdings ausgelagert sind, also die wir nicht tragen. Also im sozialen Bereich zum Beispiel ist es so, dass wir haben eine Überschussproduktion bei Milch, bei Fleisch und so und insbesondere auch bei Fleisch, bei Hähnchen zum Beispiel, wird dann eher die Brust gekauft irgendwie. Die Tiere sind auch mehr auf Brustfleisch gezüchtet, trotzdem fallen Beine, Karkasse und so weiter an und das wird dann verschickt. Also das wird einmal, ist künstlich verbilligt, subventioniert, der Preis ist schon, also die Ausgaben sind schon gedeckt durch den Verkauf vom Brustfleisch. Das heißt, es ist irgendwie billig, das irgendwie noch auf afrikanische Märkte zu schmeißen. So, das macht da...
Also Innereien zum Beispiel und so
Innereien,
weiter.
Innereien, also Beine, all das, ja. Ja. Also alles das, was hier der Verbraucher nicht möchte. Und der Verbraucher hier, der möchte Brustfleisch. So, das war's. Und der Rest wird dann halt nach Afrika verschifft irgendwie. Wird dann da, erstmal gibt es dann keine gute Kühlkette. Das heißt, die Leute werden tatsächlich auch krank von dem Fleisch. Und dann ist es aber halt auch so, dass viele Landwirte da wirklich auch zugrunde gehen. Dann haben wir, reichen unsere Flächen nicht aus zum Anbau für Futtermittel für unsere sogenannten Nutztiere. Das bedeutet, auch das wird ausgelagert. Das bedeutet, Soja, Mais und so weiter wird alles angebaut, dann oder zu großen Teilen auch angebaut, irgendwie in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und dort gehen diese Landflächen aber dann wieder der einheimischen Bevölkerung verloren. Das bedeutet, Landgrabbing ist das Wort dafür. Genau, das ist quasi der soziale Aspekt. Und der ökologische Aspekt ist fast sogar noch dramatischer. Also 70% der Ackerflächen für Futterpflanzen weltweit gehen tatsächlich dafür drauf. Also für Futterpflanzen drauf. Neue Flächen werden geschaffen durch Brandrodung vom Regenwald. Das wiederum befeuert den Klimawandel. Der Klimawandel ist definitiv mittlerweile, also gibt kaum noch Wissenschaftler, die sagen, dass der nicht mit einem zumindest ein Anteil Menschen gemacht ist. Und der wird natürlich da auch gleich doppelt befeuert irgendwie. Und in Deutschland ist es so, dass die Landwirtschaft der zweitgrößte Verursacher ist von Treibhausgasen. Und dass wir tatsächlich auch eine hohe Wasserverschwendung haben durch den hohen Fleischkonsum. Also da gibt es den Begriff des virtuellen Wassers. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also es ist irgendwie... quasi, wie viel wird für ein Produkt tatsächlich an Wasser aufgewendet? Von Anfang bis zum Ende der Wertschöpfungskette. Und das ist dann zum Beispiel bei Rind, bei einem Kilo Rindfleisch sind es 15.500 Liter Wasser, die dafür draufgehen. Und für 200 Milliliter Milch sind es 200 Liter Wasser. Und so von daher, da gibt es viele Folgekosten, die nicht in die Preisbildung mit einfließen. Bodendegradation zum Beispiel ist auch noch so ein Punkt. Verseuchung von Grundwasser durch Nitrat, Phosphor, Antibiotika. Generell Antibiotika, multiresistente Keime, ein Riesenthema. Weltgesundheitsorganisation schätzt mittlerweile, im Jahr 2050 wird es mehr Tote durch Antibiotikaresistenzen geben als durch Krebs. Und die entstehen durch die Massentierhaltung.
Und jetzt haben wir ja auf der globalen Ebene, wenn man das betrachtet, also du hast ja diese China-Study zitiert, dass wir ja so, also nennen wir es mal, einen riesigen Nachholbedarf haben in solchen Schwellenländern beispielsweise. Ne? Im Grunde genommen, wenn man jetzt ein Land wie China anguckt, ne, dann ist es ja gerade dort so, dass da jetzt eine Mittelschicht entsteht und diese Mittelschicht dann natürlich auch sich in ihren Konsumgewohnheiten, also diesen Bildern annähert, diesen Leitbildern annähert, wie wir sie halt hier in Westeuropa oder in den westlichen Staaten halt hatten, mit allen Konsequenzen natürlich. Pharmaindustrie ist da eigentlich ganz glücklich drüber, weil die dann wiederum die Krankheiten kriegen, die wir jetzt hier auch schon hatten, ne? Und man da sozusagen sich ja auch riesige neue neue Märkte erschließt. Ja. Also ist es ja vielleicht auch so ein Aspekt, ne? Also der damit eine Rolle spielt. Und Ira, du hattest die Wertschöpfungskette angesprochen. Wenn wir jetzt halt in Deutschland oder halt auch in anderen Zusammenhängen aufhören würden, damit zu produzieren, also es hängen ja auch eine Menge Arbeitsplätze da dran. Also wie erklärt man das den Leuten? Zu sagen, ja, du machst das jetzt nicht mehr, lieber Landwirt, sondern wir haben einen anderen Plan für dich. Also wie geht denn das?
Naja, stattdessen werden dann andere Arbeitsplätze geschaffen. Also das ist ja nicht, dass dadurch... Arbeitsplätze ist immer so das Totschlagargument. So, oh mein Gott, dadurch werden Arbeitsplätze vernichtet. Aber letztlich, die Leute müssen ja trotzdem essen. Also und es entstehen andere Wirtschaftszweige. Also der vegane Markt ist ein totaler Wachstumsmarkt. Da passiert unglaublich viel. Da werden gerade ganz viele Arbeitsplätze geschaffen.
Ja, also das ist ja natürlich Quatsch. Also wenn jetzt die Leute aufhören, Fleisch zu produzieren, dann werden sie andere Dinge produzieren, die Veganer... Wir als Veganer, also wir sind ja dann alle vegan in deiner Vision, ja?
Schön,
was? Also ich meine, was ja sowieso nicht, also ich will das auch nochmal sagen, das wird ja nicht von heute auf morgen passieren. Also wenn das alles so geht, dann wird das vielleicht nach und nach passieren. Und das heißt, die Wirtschaft wird ja nicht von heute auf morgen lahmgelegt. Ne? Also wir gehen ja jetzt nicht hin und sagen, hör mal auf, du hast jetzt auf, Fleisch zu produzieren und bist arbeitslos. So wird es nicht gehen. Ne? Sondern da wird natürlich nach und nach weniger produziert und dafür anderes produziert. Im Moment ist es auch so, dass die Deutschen weniger Fleisch essen jedes Jahr, weniger Fleisch. Aber es wird verrückterweise mehr produziert, weil wir das jetzt ins Ausland karren, das Fleisch, was wir hier produzieren. Zum Beispiel auch nach China, das muss man sich mal vorstellen. Wir fahren das Fleisch nach China. Ne? Also schon allein da muss ja jeder normal denkende Mensch sagen, Moment mal, wir produzieren hier Fleisch und verkaufen das in China? Also das ist ja verrückt irgendwie so.
Nee, unser Fleisch ist total gut, deswegen sind die Chinesen so heiß da drauf.
Ja, die Chinesen werden jetzt überredet, Fleisch zu essen, weil wir verstanden haben, dass das nicht so gut ist. Aber das ist halt irgendwie, das ist halt die Industrie, ne? Die ist halt mächtig, sehr, sehr. Also die Fleischindustrie ist größer als die Waffenindustrie. Das muss man sich auch mal überlegen. Also weltweit ist die Fleischindustrie die größte Industrie, die wir haben. Das heißt, unser Gegner ist mächtig, so. Ja.
Und das heißt jetzt, wenn wir das jetzt mal sozusagen auf die lokale und regionale Ebene runterbrechen, ihr macht ja ganz konkret auch Aktionen hier. Ja. Ne? Also was heißt denn das? Was macht ihr da? Mit welchem Ziel?
Also wir haben jetzt zum Beispiel am Samstag, da würde ich auch alle gerne zu einladen, wer Lust hat, von 10 bis 18 Uhr einen Infostand in der Innenstadt gegenüber vom McDonald's in der Treppenstraße, wo wir jetzt zu Weihnachten Plätzchen und so weiter anbieten, die vegan sind und wo man sich gleichzeitig auch über Veganismus informieren kann und sich in die Vegan Taste Week eintragen kann, wenn man das möchte. Und der Erlös geht an einen Lebenshof, die Wilde Hilde. Also das wäre so eine Sache, die wir machen.
Und jetzt mal, sag mal, wie das so ist. Also wirst du da angepumpt, wenn du da auf der Straße stehst?
Gar nicht.
Oder wie, also gibt es da Auseinandersetzungen?
Nee, also früher war das mal so. Also vor ein paar Jahren war das tatsächlich nur so, dass die Leute so richtig pumpig wurden. Aber das hat sich auch total geändert, finde ich. Also dadurch, dass das so normal, also ich habe das Gefühl, es wird immer normaler. Und die Leute kommen eher und sind interessiert, probieren, nehmen Rezepte mit und unterhalten sich darüber. Also das hat sich geändert, glaube ich. Also die Leute sind halt schon vorinformiert, dadurch, dass das immer mehr in den Medien vorkommt und kommen da eigentlich ganz offen zu uns und meistens ist es eine nette Unterhaltung.
Ja, ich finde auch. Also ich finde die Arbeit an Infoständen wirklich dankbar. Also es macht richtig Spaß. Also wenn die Leute kommen, die möchten auch darüber reden, die erzählen dann, ich habe jetzt neulich im Fernsehen das und das gesehen, das ist ja so schrecklich und was kann ich denn tun oder ich verzichte jetzt schon oder ich habe jetzt schon reduziert oder so. Und dann freuen die sich halt unglaublich gerade. Also ne, Johanna mit dem Albert Schweitzer Stand irgendwie hat halt auch immer Rezepte da und hab da jetzt auch schon irgendwie mal mit ausgeholfen irgendwie an dem Stand. Und dann kommen die Leute wirklich probieren und nehmen sich dann auch massenhaft Rezepte mit und wollen das dann auch nachkochen, nachbacken. Und das ist, also ich finde, Infostandarbeit macht unglaublich Spaß. Sehr, sehr viele nette Leute.
Also das heißt aber auch für euch, dass ihr mit einer bestimmten Haltung an die Infostandarbeit geht. Also du hast jetzt auch nicht die Hasskappe auf, wenn du am Infostand stehst, ne?
Das wäre eher kontraproduktiv.
Ja, das wär's, ja.
Nein, ich hasse ja auch niemanden. Warum sollte ich denn niemanden? Also mein Impuls ist ja immer Mitgefühl für alle Lebewesen und das schließt natürlich die Menschen mit ein. Also ich hasse niemanden. Warum sollte ich das tun?
Und das ist, glaube ich, auch noch, da sind wir noch bei einem weiteren Vorurteil. So, Veganer sind Menschenhasser. So,
also gerade und spaßbefreit.
Und spaßbefreit, genau. Und das ist beides nicht wahr. Also ne, so, tatsächlich geht es ja wirklich, also schließen wir Tiere mit ein, aber wir schließen ja Menschen dadurch nicht aus. und spaßbefreit finde ich uns jetzt auch nicht. Nee.
Also ich glaube wirklich, also wir müssen darüber nachdenken, dass es auch hier um Menschenrechte geht. Ne? Also ich möchte das nochmal so ein bisschen auf die Gefühlsebene setzen. Also Kinder verhungern, weil wir Fleisch essen. Ne? Also es gibt ein kleines Kind, das irgendwo verhungert, weil wir Fleisch essen. Und ich finde das irgendwie wichtig. Also dass wir ganz klar sagen, das ist nicht nur ein Tierrechtsthema, das ist auch ein Menschenrechtsthema. Uns geht es auch um die Menschen. Ja.
Und es ist schon alleine deswegen auch ein Menschenrechtsthema, weil es auch ein Umweltthema ist und weil wir einfach in einer Welt mit endlichen Ressourcen leben und weil wir unglaublich verschwenderisch mit unseren Ressourcen umgehen. Und später nachfolgende Generationen werden sich fragen, was haben die getan? So, also wie konnten die mit Wasser, wie konnten die mit endlichen Ressourcen so umgehen, nur weil es lecker schmeckt oder ne, nur weil es immer so war oder so. Das ist einfach nicht mehr so. Also früher gab es den Sonntagsbraten so. Heute gibt es ja von morgens, mittags, abends Fleisch. Es gibt überall nur Fleisch irgendwie. Und das macht einfach den Planeten auch kaputt.
Und euer Plädoyer ist halt auch ganz klar, dann, also wir warten jetzt nicht sozusagen auf die große revolutionäre Umwälzung, sondern ihr habt konkret angefangen damit, ne? Und das strahlt dann auch so ins Umfeld aus. Wie erlebt ihr das in eurem Umfeld? Also, weil ich meine, wenn du sagst, du hast jetzt niemanden, ne, wegen seines Fleischkonsums, dann heißt es ja auch, dass in deinem sozialen Umfeld auch noch Leute sind, die Fleisch essen und so weiter. Also schlägt aber euer Beispiel irgendwie Wellen?
Ja, mal so, ne? Also den einen oder anderen konnte ich davon überzeugen, Veganer zu werden, den anderen halt nicht. Aber mein Freundeskreis ist ganz klar gemischt. Also ich habe auch Fleischesser. Einer meiner besten Freunde ist Fleischesser. Und ich finde das jetzt auch, also ich meine, wir haben jetzt in Deutschland 1%, ne, Veganer. Das wäre ja, dann hätte ich kaum noch Freunde.
Also ich finde, man redet halt einfach viel drüber und zwar gar nicht, also ich würde mich gar nicht, ich bin überhaupt nicht mehr so, dass ich missionieren will oder den Leuten das irgendwie aufzwinge oder so, aber es kommt ganz automatisch und ich werde ganz oft irgendwie angesprochen, gefragt, auch innerhalb der Familie, also gibt es immer regelmäßig irgendwie Gespräche, warum und wieso und warum ist das so und was kann ich denn verändern und ich möchte gern weiter Fleisch essen, aber wie kann ich es ethischer gestalten oder so und dann ist es halt manchmal schwer darauf zu antworten, aber letztlich geht es ja darum, den Prozess anzuerkennen und auch Brücken zu bauen und irgendwie, man schreckt die Leute ja nur ab, wenn man irgendwie, wie du vorhin gesagt hast, mit der Hasskappe da irgendwie steht, ne, und irgendwie sagt so, du bist böse, weil so das also ist erstmal nicht nett, also da ist man einfach selber nicht wirklich sozial, wenn man sich so verhält und es hilft aber halt auch der Sache nicht.
Ja, es gibt ja auch nicht nur die Hasskappe, es gibt ja auch dieses diese Veganer-Witze, wo man dann sagt so, ja und, wie geht's dir? Ja, ich bin Veganer. Also oder ja. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte, ja, ich bin Veganer. Es gibt ja auch diese Art von Menschen, die das quasi so darstellen, als wären sie jetzt besser und damit ja auch das Gegenüber irgendwo versuchen runterzuziehen. Also habt ihr damit Erfahrungen gemacht?
So. Ach so, also ich habe jetzt eher die Erfahrung halt gemacht, also das ist jetzt nicht mehr so, aber früher wurde man regelrecht von Fleischessern so angegriffen, ne, dafür, dass man Veganer ist, weil irgendwie, also ich komme irgendwo hin, auf eine Party, es gibt Essen und ich will eigentlich überhaupt gar nicht darüber reden, sag halt nur, okay, wo ist denn das Vegane? Also was ist denn vegan? Und das gab eine Zeit, da sind die total ausgerastet, die Leute. Ne? Ich habe nicht mit einem Ton irgendwie moralisiert oder irgendwas und die sind direkt auf mich zu und ja und überhaupt und so. Und dann habe ich immer gesagt, Moment mal. Ne? Also ich habe eher das, eigentlich habe ich eher das Gefühl, dass das von der, ne?
Ja,
also
geht mir auch so.
So aber mag sein, dass es moralisierende Veganer gibt. Ne? Das will ich ja nie ausschließen.
Ich kenne es auch eher andersrum. Also Tatsache, dass ich also wirklich dann auch hinterher in Restaurants irgendwie, wo ich dann wirklich einfach keine Lust mehr hatte zu diskutieren, dass ich einfach gesagt habe, ich bin Also, dass es mir einfach gereicht hat. Ich wollte es einfach nicht mehr ausdiskutieren. So, und mir dann immer wieder gesagt habe, so, es bringt ja auch nichts. Also, ich muss es ja den Leuten halt auch irgendwie erklären, wenn sie jetzt schon Interesse haben, wenn sie Fragen stellen. So. Und, aber ich kenne es auch Tatsache. Also, ich kenne diese Witze, ich kenne aber keinen Veganer, der so ist. Irgendwie, aber ich habe das auch eher so erlebt wie Johanna. Also, dass ich zum Beispiel, wenn ich in irgendwelchen Tagungshäusern beruflich unterwegs bin und ich da vorher anrufe und ich bestelle mein veganes Essen und ich esse dann mit der ganzen restlichen Gruppe, ich kommentiere das gar nicht. Aber es ist sofort, was hast du da und wieso? Ah, und wieso vegan? Und so, dann fangen alle an, sich zu rechtfertigen. Ich esse ja nur wenig Fleisch, ich kaufe ja nur von so und so. Und, ne? Und das ist immer so, ja komm, er isst doch, ist doch in Ordnung. So, ne? Ich muss es doch gar nicht diskutieren jetzt hier am Mittagstisch. So, ja.
Okay, bis hierher nochmal ganz herzlichen Dank. Wir machen nochmal eine kleine musikalische Pause und hören uns gleich wieder im Stadtlabor.
Herzlich willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute ist vegan leben und wir haben bis jetzt sehr viel über Ernährung gesprochen. Vegan leben ist aber noch viel, viel mehr als Ernährung. Können wir da vielleicht über alltägliche Sachen sprechen, die dann sich auch verändern, wenn man sich für ein veganes Leben entscheidet?
Also was halt ganz einfach ist, auch für jeden, der nicht vegan lebt, ist, finde ich, auf Kosmetik zu verzichten, die mit Tierversuchen arbeitet. Also da gibt es, also ganz einfach ist halt zum Beispiel die Eigenmarke von DM, wenn ich das sagen darf, ich hoffe, die hat halt immer ohne Tierversuche. Ansonsten kann man sich da aber auch gut im Internet informieren, welche Kosmetik Tierversuche gemacht hat und welche Kosmetiklinien frei davon sind. Und ich finde, sowas ist halt auch eigentlich für jeden machbar, ob man nun Fleisch isst oder nicht, weil man kann ja wirklich sagen, also gut, für meine Kosmetik müssen jetzt keine Tiere sterben, weil es gibt sehr gute Kosmetik, zum Beispiel von Velleda, dafür müssen, also wir brauchen das eigentlich gar nicht mehr, ne?
Ja, dann ist natürlich so das übliche Wolle zum Beispiel, Pelz down. Gerade Pelz, finde ich, ist mittlerweile, hat leider wieder einen ziemlichen Boom erreicht und zwar nicht als kompletten Pelzmantel, sondern in Form von Accessoires, also Bommeln auf Mützen und irgendwie. Und der Großteil der Tiere kommt tatsächlich aus China, da gibt es kein Tierschutzgesetz, was die Tiere schützt. Das sind Hunde, Katzen, Kaninchen, Marder, so. Und die werden ganz, ganz grausam gehalten, ganz grausam umgebracht. Wirklich die Bilder, da braucht man echt starke Nerven, um sich das anzuschauen. Und es gibt zwar mittlerweile eine Richtlinie, die vorschreibt, dass das deklariert werden muss in den Mänteln, Mützen, was auch immer. Und, aber es wird tatsächlich häufig falsch deklariert. Und es ist, als Verbraucher muss man sich da wirklich ein bisschen mit auseinandersetzen. Also es ist, nur weil es günstig ist, heißt das nicht, dass es Kunstpelz ist. Also im Gegenteil. Tatsache ist, ein hochwertiger Kunstpelz ist teurer als ein chinesischer Echtpelz. Und jetzt gerade, also wirklich, wenn man so durch die Stadt geht, ich sehe die Leute vorbeilaufen, die Frauen vorbeilaufen und die haben alle Echtpelz. Also die tragen Echtpelz. Und besonders grausam finde ich es dann halt immer, wenn sie dazu noch einen Hund an der Leine haben und man dann sagen kann, okay, du trägst einen Hund auf dem Kopf, du hast einen Hund an der Leine irgendwie. Und das ist aber, weil sich halt auch wirklich einfach viele das gar nicht bewusst machen. Und man kann das ganz einfach rausfinden, zum Beispiel, indem man jetzt bei dem Pelz die Haare so zur Seite schiebt und guckt, ist da drunter gewebt oder ist da drunter Leder? Ist da drunter Leder, ist es natürlich Pelz. Man kann Paare rausreißen, die anzünden, vielleicht nicht unbedingt im Laden, aber irgendwie. Und kann dann, riecht es jetzt nach verbranntem Haar oder riecht es irgendwie chemisch? Man kann drüber pusten, bewegt sich dann das Fell, der Pelz ganz leicht, ist es echt? Bewegt es sich eher starrer, ist es Kunstpelz? Und so kann man quasi relativ schnell rausfinden, was es ist. Und man kann sich da eben halt nicht auf die Auszeichnung verlassen und man kann halt auch eben, also selbst wenn man Verkäufer fragt, die wissen es auch nicht. Also da muss man sich wirklich, ist man auf sich selbst gestellt, auch so ein bisschen als Verbraucher.
Jetzt, wir kommen langsam oder unsere Sendung neigt sich langsam dem Ende und wir machen ganz gerne mit unseren Gästen nochmal so eine kleine Zukunftsrunde oder so eine Visionsrunde und vielleicht könnt ihr mal sagen, was ihr euch wünscht sozusagen, sowohl jetzt hier an dem konkreten Ort, an dem ihr lebt, ja, und dann vielleicht in einem etwas größeren, globaleren Maßstab.
Ja. Also klar, also ich wünsche mir natürlich eine vegane Welt, auch wenn das so ein bisschen geträumt ist, aber trotzdem halte ich ja irgendwie daran fest. Und das gilt hier wie überall auf der Welt eigentlich. Und ich würde noch mal ganz gerne sagen, über welche E-Mail-Adresse ich zu erreichen bin, falls sich noch jemand mit uns zusammen engagieren möchte. Das ist ag-kassel@albert-schweizer-stiftung.de.
Ja, und meine Vision ist im Prinzip, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich würde gerne so im Rentenalter irgendwie sehen, da hat sich unglaublich was getan in den letzten Jahrzehnten. Das würde ich großartig finden. Also wirklich zu sagen, so die Tiere sind, der Schutz von Tieren oder Tierrechte, Persönlichkeitsrechte für Tiere irgendwie ist im Grundgesetz enthalten. Ich wünsche mir ganz klar einen Paradigmenwechsel. Ich glaube, es gibt den schon. Also das Mensch-Tier-Verhältnis ist ganz klar gerade in der Diskussion. Es gibt unglaublich viele Bücher zum Thema, die auch in Bestsellerlisten landen irgendwie. Ich hoffe, dass das dabei bleibt, dass wir da große Schritte vorwärts gehen, dass wir wirklich so eine Art, Carsten Brensing nennt es die moralische Evolution, dass wir da wirklich weitergehen, dass wir das Mensch-Tier-Verhältnis komplett neu gesellschaftlich diskutieren. Und im Prinzip ist es ja jetzt aktuell auch eine Frage, in was für einer Gesellschaft möchten wir leben? Also das ist ja, das können wir uns ja alle, die Frage können wir uns ja alle stellen. So. In was für einer Gesellschaft möchte ich leben und finde ich es richtig, dass Tiere dass Tieren Gewalt angetan wird, dass Tiere institutionell irgendwie genutzt werden, so als Ware gesehen werden, dass sie einen Preis haben, dass sie kein Leben, dass sie kein Leben wert sind, so. Und da wünsche ich mir, dass wir da weitergehen und dass da mehr Leute darüber berichten, so wie ihr das jetzt hier zum Beispiel macht, dass es einfach so in die Mitte der Gesellschaft ankommt.
Okay, bis hierher ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Wir bedanken uns nochmal bei Lukas Knörlberger an den Reglern in der Technik und wir wünschen Ihnen viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten. Bleiben Sie stark.